Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Andrea Marti. Heute spricht Kaplan Dr. Tobias Hauenstein über das zentrale Geheimnis des Glaubens, das Gebet, den ehrlichen Dialog mit Gott. Wie wir beten, warum Gott uns zuhört und wie sich Gebet im Alltag als lebendiger Dialog entfaltet. Davon wollen wir heute gemeinsam hören, lernen und die Stille als Raum der Begegnung erfahren. Und dies im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe im zweiten Teil. Möge der Heilige Geist unsere Herzen öffnen und uns in Jesu Namen näher zu Gott führen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerfamilie, viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hörerfamilie, mein Name ist Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin ein Diözesanpriester aus dem Erzbistum Vaduz-Liechtenstein. Ich freue mich immer darüber, wenn ich etwas machen kann. Ich finde das Radioapostolat eben so wichtig und schön. Und ich bemühe mich hier jetzt, eine kleine Vortragsreihe zu halten über das Thema das Gebet, Dialog mit Gott. Wir haben im ersten Teil schon einiges gehört. Was ist Gebet? Was sind Hindernisse im Gebet? Was sagen die Heiligen zum Gebet? Was für Formen des Gebetes gibt es? Was ist die biblische Grundlage? Und ich möchte hier nahtlos anschließen mit dem Thema Eigenschaften des christlichen Gebetes. Das christliche Gebet sollte demütig sein. Stolz hat ja nichts zu suchen. Demütig heißt, dass ich bescheiden bin, dass ich weiß, dass ich ein Sünder bin vor Gott, dass ich mich da nicht wichtig machen brauche. Das Gebet sollte Vertrauen sein. Jesus hat selbst gesagt, Matthäus 7, bittet und ihr werdet empfangen. Wir vertrauen darauf, dass Gott jedes Gebet hört. Beten ist nicht wie eine Kaffeemaschine, wo sie oben die Münze reinschmeißen und dann nur auf den Knopf drücken brauchen und dann kommt das Produkt raus, das sie angewählt haben. Für manche Sachen muss man lange beten, das ist dann auch der dritte Punkt hier. Beharrlich sollte das Gebet sein. Von der heiligen Theresia von Avila ist überliefert, dass sie einmal lange für etwas gebetet hatte, dass es aber nicht erfüllt wurde sozusagen. Sie hat sich dann gedacht, naja, okay, dann ist das nicht der Wille Gottes, dann bete ich nicht mehr dafür. Und am nächsten Tag hat dann Jesus zu ihr gesagt, wenn du noch einen Tag länger gebetet hättest, dann hättest du es bekommen. Für manche Sachen lohnt es sich, jahrelang zu beten. Denken wir an die heilige Monika, bitte für uns, die Mutter des heiligen Augustinus. Wie viele Jahre, wie viele Stunden hat sie wohl gebetet, bis ihr Sohn sich bekehrt hat. Aber als er sich dann bekehrt hat, hat er sich richtig bekehrt. Er ist einer der größten Heiligen der Kirchengeschichte geworden. Bischof, Kirchenlehrer. Und natürlich im Glauben sollten wir beten. Praktische geistliche Ordnung des Gebets. Viele Heiligen empfehlen, dass man auch sozusagen eine gewisse Routine hat, eine gewisse Ordnung und Struktur. Wie oft soll man beten, das kann man auch noch ansprechen. Man sollte eigentlich zumindest morgens beten. Vor dem großen Essen und dann abends beten. Und in Versuchungen, wenn wir in der Versuchung sind, eine Sünde zu begehen, empfiehlt es sich auch sehr, Gott darum zu bitten, dass wir ihm treu bleiben. Tägliche Praxis, Morgengebet, Schriftbetrachtung und wenn es 5 Minuten sind, täglich in der Bibel lesen, Rosenkranz, geistliche Lesung, Abendgebet, da gibt es hunderte und aberhunderte, tausende Bücher, eben, die es sich lohnen, gelesen zu werden. Und natürlich das Zentrum, die Heilige Messe, die Heilige Eucharistie. Das höchste Gebet der Kirche ist die Heilige Messe. Die Heilige Messe ist Gebet, aber sie ist natürlich noch viel mehr als Gebet, viel mehr als eine Gebetsversammlung, weil ja das Kreuzesopfer von Jesus gegenwärtig ist und wir überreich mit den Früchten und Gnaden, die Jesus für uns erworben hat, ausgerüstet werden. Ich nenne noch einige Zitate der Heiligen über das Gebet. Der heilige Johannes vom Kreuz zum Beispiel hat gesagt, im Gebet spricht der Mensch im Vertrauen, was er in seinem Inneren fühlt. Das Gebet ist der Atem des Heiligen Geistes, sagt der heilige Franz von Sales. Auch besonders schön dieses Zitat hier vom selben Heiligen. Der beste Moment für das Gebet ist immer der gegenwärtige Moment. Der heilige Padre Pio, der gesagt hat, wenn du betest, wird der Himmel antworten. Der heilige Franz von Assisi, der gesagt hat, lass uns beten, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Das wahre Gebet ist, den Willen Gottes zu tun. Der heilige Ignatius, der große Beter, Ignatius von Loyola, im Gebet wird der Mensch immer mehr in Christus verwandelt. Der heilige Gregor der Große, der erst gefeiert worden ist im Kalender der Kirche, der wahre Gebetsgeist besteht darin, den Willen Gottes zu suchen und ihm zu gehorchen. Oder der heilige Bernardin von Siena, das Gebet ist der Weg, der uns mit Gott vereint. Durch das Gebet wird die Seele mit göttlicher Liebe entflammt. Die Kirchenväter, das ist auch so schön, dann, wenn man wirklich ganz zurückgeht, heiliger Clemens von Rom, heiliger Ignaz von Antiochien zum Beispiel, das sind Apostelschüler sogar noch, die selber eben bei den Aposteln die Schulbank gedrückt haben. Der heilige Clemens von Rom hat gesagt, das Gebet ist die Mitte des christlichen Lebens. Wer betet, erfährt die Gegenwart Gottes. Ich finde auch immer, dass das spannend ist, dass es einem irgendwie beim Gebet auch nie langweilig wird. Wenn ich einmal im Auto sitze und stundenlang irgendwo hinfahren muss und meine Rosenkränze bete oder andere Sachen bete, die ich gerne bete, irgendwie wird es einem niemals langweilig. Wenn man mal in einer Versammlung und Konferenz sitzt, das ist teilweise so eine bleierne Langweiligkeit, dass man es kaum aushält, aber beim Gebet wird es einem niemals langweilig. Das Gebet ist ein Werkzeug der Einheit der Kirche, sagt der heilige Ignatius von Antiochien. Der heilige Irenäus von Lyon sagt, im Gebet erlangen wir die Kenntnis des göttlichen Willens. Der Tertullian, der gesagt hat, das Gebet ist die Waffenrüstung der Christen, sie schützt uns vor den Angriffen des Feindes. Origenes, der gesagt hat, das Gebet ist der Weg zur Erleuchtung des Geistes. Wer betet, erhält das Licht des Heiligen Geistes. Und was brauchen wir in dieser Zeit der Verwirrung, in der wir leben, mehr als die Unterscheidung der Geister, das Licht des Heiligen Geistes. Der heilige Cyprian, der gesagt hat, im Gebet suchen wir die Gnade Gottes, die uns stark im Glauben macht. Wunderschön, was hier der heilige Hieronymus sagt. Im Gebet sind wir niemals allein, denn Christus betet in uns. Die drei Personen der heiligen Dreifaltigkeit können wir niemals trennen. Ja, sie sind immer ineinander. immer verbunden auch. Und die Bibel sagt ja auch, dass der Heilige Geist in uns betet mit unaussprechlichem Seufzen. Der heilige Athanasius von Alexandrien, bitte für uns, der große Dulder und Bekenner. Wer im Gebet zu Gott spricht, ist ein lebendiger Tempel Gottes. Das Gebet ist der Eintritt in das innere Heiligtum, in das wahre Leben in Gott. Basilius der Große, das Gebet ist der göttliche Dialog, bei dem der Mensch sich in Gottes Gegenwart stellt. Der heilige Gregor von Nazianz, der gesagt hat, das Gebet ist der Schlüssel, der uns den Zugang zu Gott öffnet. Oder auch, im Gebet spricht der Mensch mit Gott als mit einem Vater. Der heilige Augustinus noch einmal, der gesagt hat, im Gebet können wir die Wahrheit finden und die Liebe Gottes erfahren. Der heilige Johannes von Damaskus noch einmal, das Gebet ist die innigste Form der Vereinigung mit Gott. Theodor von Mopsuestia, das Gebet ist die stärkste Waffe des Christen. Es bekämpft alle Versuchungen des Teufels. Oder Maximus der Bekenner, das Gebet ist die ständige Erinnerung an Gott, die uns im Glauben stärkt. Und noch der heilige Johannes Chrysostomos, der gesagt hat, das Gebet ist das wirkliche Leben der Seele. Ohne Gebet kann die Seele nicht leben. Unser Leib kann ohne Nahrung nicht leben, ohne Trinken. Unsere Seele kann ohne Gebet nicht leben. Gibt es einen Menschen, der nicht weiß, was Beten heißt, was das sein soll? Wohl kaum. Sogar wenn man einem erklärten Atheisten sagt, ich bete für dich, sagt er normalerweise Danke und meint es ernst, ohne Spott. Wir sehen, dass in jedem eigentlich das angelegt ist, dass das etwas Normales ist, das Beten. Fast jeder kennt auch das Sprichwort, Not lehrt beten. Spätestens, wenn jemand dann wirklich in Not ist, in Lebensgefahr ist, da fangen dann viele, viele das Beten an. Sonst hat man sich abgelenkt, zerstreut, hat das verdrängt. Ja, wenn ich einmal alt bin, werde ich fromm. Aber dann, wenn wir wirklich in existenzieller Not sind, dann fangen wir doch das Beten an, lieber spät als nie. Eines ist klar natürlich, Beten lernt man nur durch Beten. Wie man zum Beispiel Tennisspielen nur durch Tennisspielen lernen kann. Vielleicht hat es schon einmal einen gegeben, ich weiß das nicht, der gesagt hat, okay, ich schaue mir jetzt jedes Tennisspiel an und dann sehe ich das ja und dann bin ich automatisch ein guter Tennisspieler. Ich habe alle Tricks mir abgeschaut, aber das funktioniert natürlich nicht. Tennisspielen lernt man nur durch Tennisspielen und Beten lernt man nur durch Beten. Es ist klar, dass es immer wieder Überwindung kosten wird, dem Gebet treu zu bleiben. Der Teufel wird alles versuchen, um uns vom Gebet abzuhalten. Daran können wir auch erkennen, wie wichtig das Gebet ist. Das kann wohl jeder eben bestätigen, dass wenn wir sagen, okay, was könnte ich jetzt machen die nächste Stunde, ich bete jetzt mal den heiligen Rosenkranz, dass uns fast automatisch drei verschiedene Sachen eben einfallen, die wir jetzt machen könnten. Schnell noch die E-Mails checken oder schnell noch mal hier in die Nachrichten schauen. Ja, da sehen wir, dass dieser geistige Kampf sehr real ist. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, sehen wir, dass immer gebetet wurde. Es wird auch immer gebetet werden. Die Menschen aller Zeiten und aller Völker haben gebetet und werden immer beten. Das mag manchmal vielleicht merkwürdige Formen angenommen haben oder dass man den falschen Adressaten hatte, weil man es nicht besser gewusst hat. Aber irgendwie wissen alle, was Beten ist und dass man beten sollte. Das Gebet ist die größte Macht in dieser Welt. Das gläubige, demütige, vertrauensvolle und gottergebene Gebet, das beharrliche Gebet kann alles bewirken, es kann Berge versetzen, wie die Bibel sagt. Denken wir zum Beispiel an den demütigen Zöllner, der eben es nicht wagt, hochzublicken und der ganz zerknirscht gebetet hat, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Das Gebet, hat mal jemand gesagt, ist die einzige Macht, der Gott sich beugen wird, weil er uns eben versprochen hat, dass er unsere Gebete hört. Wenn wir um gute Dinge beten, vorausgesetzt, dann muss er uns sozusagen erhören, weil er es ja versprochen hat. Jesus Christus hat uns versprochen, dass alle unsere Gebete von Gott gehört werden. Markus 11,24 ist hier so schön. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Im Gebet ist alles enthalten, was Menschen bewegt. Das sehen wir auch an den Psalmen zum Beispiel. Da sind alle Stimmungen eben, die es gibt, enthalten. Vor allem aber, der Christ betet immer im Bewusstsein, dass Gott unser Vater ist. So barmherzig und liebevoll, wie Jesus ihn geschildert hat. Ich erzähle mal einen kleinen Witz hierzu, den ich ganz gut finde. Es ist einmal ein Atheist eben auf einen Kapuzinermönch getroffen und dann hat der Atheist, also der Ungläubige, mit einem ziemlich frechen Ton zu dem alten Pater gesagt, Ihre Beterei ist blöd, Gott ist tot. Lächelnd antwortete der Priester, das wundert mich, vor einer Stunde habe ich noch mit ihm gesprochen. Kinder lernen sprechen, indem sie den Eltern zuhören und ihnen nachzusprechen versuchen. Wer mit Gott spricht, lernt Gottes Sprache, er lernt also Gott selbst kennen. Die großen Beter aus der Heiligen Schrift sind sehr beeindruckend. Wenn wir an Moses denken, der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Es ist von so großer Wichtigkeit, dass wir als Christen vor allem betende Menschen sind und immer mehr werden. Was die Nahrung für den Leib ist, das wiederhole ich gerne, ist das Gebet für die Seele. Einige Tage ohne Essen und Trinken können für den Leib schon durchaus gefährlich werden. Das weiß jeder. Kaum jemand denkt jedoch daran, dass das fehlende Gebet für unsere Seele auch gefährlich ist. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, weil ich bete, glaube ich, und weil ich glaube, bete ich. Das ist wirklich ein sehr guter, tiefer Ausspruch. Weil ich bete, glaube ich. Weil ich glaube, bete ich. Wenn ich nicht an Gott glauben würde, würde ich auch nicht beten. Und wenn ich regelmäßig bete, dann wird mein Glaube auch immer mehr gefestigt und immer mehr vertieft. Viele haben sich schon gefragt, was heißt das hier, wenn die Bibel sagt, wir sollen alle Zeit beten, wir sollen immer beten. Ich kann noch nicht 24/7 beten. Oder hier bei Lukas 21,36, wacht und betet alle Zeit. Nur vom Gebet wird in der Bibel gesagt, dass es immer geschehen soll. Sie lesen nichts in der Bibel, dass man immer arbeiten sollte oder eine andere Arbeit immer machen sollte. Aber wachen und beten sollen wir alle Zeit. Es stimmt natürlich, dass wir nicht 24 Stunden am Tag beten können. Wenn wir daran denken, dass jetzt Gebet nur Aufsagen von irgendwelchen Texten wäre, so ist das auch gar nicht gemeint. Gebet ist die Hinwendung des Herzens zu Gott und unser Herz kann natürlich immer zu Gott hingewendet sein. Wir können und sollen alles, außer die Sünde, das geht natürlich nicht zur Ehre Gottes tun und dann wird alles zu Gebet. So kann unser ganzes Leben Gebet werden, wenn wir alles aus dem Glauben heraus tun. Sehr wichtig ist immer die Intention, die Einstellung, auch die Absicht, die wir haben bei etwas. Wenn Sie jetzt dann aufstehen an einem Tag, können Sie ja zum Beispiel sagen, Jesus, alles zu deiner größeren Ehre, alles zur Ehre Gottes, zur Rettung der unsterblichen Seelen. Und dann hat alles eine ganz große Kraft und dann ist auch alles wirklich Gebet. Die Bibel sagt ja auch, dass wir essen und trinken, ganz gewöhnliche, banale, möchte man fast sagen, Tätigkeiten zur Ehre Gottes verrichten sollen. Der heilige Paulus beschreibt das auch noch genauer im Epheserbrief 6,18. Hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Man kann sagen, dass Sehnsucht nach Gott auch Gebet ist. Natürlich ist es uns nicht möglich, den ganzen Tag über mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf im Gebet zu verweilen oder mündlich zu beten. Das kann Jesus nicht gemeint haben. Der heilige Augustinus erklärt dies so, das Wesen des Gebets besteht in der Sehnsucht nach Gott. Wenn ich mich beständig nach Gott sehne, so bete ich auch ohne Unterlass. Die verborgene Sehnsucht nach Gott, eine Mischung aus Erinnerung, Bedürfnis nach dem Unendlichen und Heimweh nach Gott, kann auch dann lebendig erhalten werden, wenn man sich gezwungen sieht, andere Dinge zu tun. Beten ist nicht nur damit gleichzusetzen, dass man lange kniet, die Hände gefaltet hat oder viel redet. Es besteht vielmehr darin, einen beständigen und ergebenen Herzensantrieb zu dem zu wecken, den wir anrufen. Betet ohne Unterlass bedeutet, den Blick in allem, was wir tun, ständig auf den Herrn Jesus Christus gerichtet zu halten. Und das ganz unverkrampft in der gleichen Weise, wie wir auch unsere lieben Angehörigen ständig im Hinterkopf haben, ohne dadurch aber von unserem Tun abgelenkt zu sein. Gott weiß, dass wir nicht so viel Zeit für das Gebet haben wie die Klosterschwestern oder Mönche. Wir sollten, wie gesagt, immer die Einstellung haben, alles zur größeren Ehre Gottes zu tun, dann wird alles zum Gebet. Die heilige Theresia von Avila hat dies sehr gut eben erkannt. Sie musste in der Küche arbeiten und sagte sich, Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Ich habe das mal in einem Kloster oder in einer religiösen Einrichtung gesehen, in der Küche. Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. So kochte sie mit viel Liebe zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes.
Thank you.
Liebe Hörerfamilie, Sie hören den zweiten Teil von Das Gebet Dialog mit Gott. Zum Abschluss dieses Teiles noch einmal eine kleine Betrachtung über den Wandel in der Gegenwart Gottes. Es ist ganz besonders hilfreich, um Gott näher zu kommen, wenn man sich immer wieder bemüht, in der Gegenwart Gottes zu wandeln. Gott ist uns näher, als wir uns selbst sind. Römer 8 können Sie lesen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wie der heilige Paulus sagt. Gott ist also der, der immer 100%ig treu ist. Wie derselbe Apostel schreibt in 2. Timotheus 2, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es geht also hierbei darum, diese Gewissheit, dass Gott überall ist, alles sieht und hört und sogar unsere geheimsten Gedanken weiß, immer tiefer ins Herz sinken zu lassen. Der heilige Apostel Paulus hat dies tief verstanden, wenn er sagt, in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Apostelgeschichte 17. Würde Gott die Welt, die Schöpfung nicht unaufhörlich im Dasein erhalten, würde alles sofort wieder in das Nichts zurückfallen, aus dem es gekommen ist. Besonders zu Beginn jedes Gebetes sollten wir uns bewusst machen, Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott liebt mich. Das hat einmal ein Heiliger gesagt, ich glaube der heilige Franz von Sales. Mach das immer so, wenn du betest, setz dich in die Gegenwart Gottes. Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott liebt mich. Das Bewusstsein, dass wir immer in der Gegenwart Gottes sind, ist auch ein sehr wirksamer Schutz gegen die Sünde. Überlegen wir uns, die meisten Sünden werden im Geheimen begangen. Betrug, Diebstahl, böse Gedanken und so weiter. Schon im Alten Testament in den Psalmen wird ein Sünder beschrieben, der Böses tut und sich dabei denkt, Gott sieht es ja nicht, er merkt es ja nicht. Vergleiche Psalm 94. Wenn der Dieb wüsste, dass der Kaufhausdetektiv direkt hinter ihm steht und alles beobachtet, würde er sicher keinen Diebstahl begehen. So kann auch das Bewusstsein, dass Gott stets bei uns ist, uns kräftig vom Bösen abhalten und zum Guten motivieren. Es ist wichtig, sich immer wieder feste Zeiten für das Gebet zu reservieren. Es hat mal jemand gesagt, halte die Ordnung und die Ordnung wird dich halten. Wir sollten uns immer wieder bewusst Zeiten für das Gebet reservieren, zum Beispiel für den täglichen Rosenkranz, ein gutes Morgen- oder Abendgebet, die regelmäßige, am besten tägliche heilige Messe. Aus der täglichen Erfahrung wissen wir, dass ein vager Vorsatz, der nicht konkret genug ausgesprochen wird, meist wenig bringt. Wenn jemand sagt, in der Zukunft will ich mich mehr bewegen, ist das etwas anderes, als wenn er konkret festlegt, Montag und Mittwoch gehe ich ab jetzt regelmäßig mit meinen Kollegen zum Fitness. Jesus selbst hat uns das Beispiel eines ständigen Gebetes gegeben. Von ihm wird in den Evangelien gesagt, dass er am Tag bei der Abenddämmerung bzw. am frühen Morgen betete, dass er auch die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Das Gebet war das Bindegewebe seines ganzen Lebens. Schön ist auch das Herzensgebet, das wir aus der östlichen Spiritualität kennen. Ich werde auch noch über das Thema Stoßgebete sprechen. In der östlichen Spiritualität ist der Rosenkranz nicht wirklich verbreitet. Auch bei den orthodoxen Christen, zum Beispiel in Russland. Sehr verbreitet ist jedoch das Jesusgebet. Durch das beständige Beten eines biblischen Satzes strebt man danach, immer zu beten. Im Lukas-Evangelium können wir lesen, Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen. An der Straße aber saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute aber wurden ärgerlich und befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Herr, Sohn Davids, oder Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns, oder Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit uns, oder hab Erbarmen mit mir. Das Jesusgebet besteht also aus der fortdauernden Wiederholung dieses Satzes. Das ist gut für den Blutdruck, das ist gut, um herunterzukommen. Und allein schon die Nennung des hochheiligen Namens Jesu hat eine so große Kraft. So können Sie Minuten oder ganze Stunden eben zubringen. Ein letzter Gedanke noch für den zweiten Abschnitt. Es ist ein Privileg, wie schon gesagt, beten zu dürfen. Wenn ein normaler Bürger die Gelegenheit hätte, mit dem Präsidenten oder einem weltbekannten Superstar zu sprechen, würde er leicht nervös und würde seine Freunde fragen: Wie soll ich mit ihm sprechen? Die Wahrscheinlichkeit, dass er kaum ein Wort herausbekommen würde, wäre groß. Ein Privileg heißt hier, dass es ein großes Geschenk ist, dass wir mit Gott sprechen dürfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einmal mit einem Weltstar in Anführungsstrichen sprechen werden, ist recht gering. Mit dem unendlich großen und mächtigen Gott können wir jederzeit sprechen. Und das Schönste daran, Gott freut sich über jedes Gebet, er wartet sogar sehnsüchtig darauf, dass wir mit ihm sprechen. Und er wird jedes Gebet beantworten und belohnen. Umso mehr müssen wir uns bemühen, so gut, ehrlich und respektvoll wie möglich zu beten. So viel zum zweiten Abschnitt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Möge Gott Sie jederzeit segnen und Ihr geistliches Leben segnen. Möge Gott Ihnen auch die Gnade schenken, dass Sie gerne beten, viel beten und gut beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.
Vielen Dank, liebe Hörerfamilie, dass Sie heute erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein hat uns gezeigt, wie Gebet zum lebendigen Dialog mit Gott wird. Dies im Rahmen einer vierteiligen Sendereihe im zweiten Teil. Wir danken auch Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für das gehaltvolle Referat und wir wünschen ihm von Herzen in seinem Apostolat und in seiner Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute! Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Ihre Opfer und Ihre Treue. Es verabschiedet sich am Mikrofon Andrea Marti. Piezi Gott!
Gelobt sei Jesus Christus!
In Ewigkeit. Amen.